Der Börsenpodcast.
Die Top Trader bei Wikifolio.
Hallo, mein Name ist Dominik Doster, ich bin 27 Jahre alt. Beruflich bin ich Beamter in der Verwaltung und Wikifolio betreibe ich seit ca. 2,5 Jahren mit dem Ansatz des defensiven Investierens.
Defensive Aktien aus aller Welt und ETF hast du auch. Wir begrüßen neu in der Wikifolio Podcast Trader Community Dominik. Servus, grüß dich. Wie bist du zu Börse gekommen, zum Börseninteresse und dann zu Wikifolio?
Das Börseninteresse, ja, das begann schon im jugendlichen Alter. Ich kann es gar nicht genau sagen. Das große Interesse hatte ich dann erst, als ich auf das Wirtschaftsgymnasium ging. Da hatte ich irgendwie sofort einen Bezug zu BWL, zu VWL. Und dann habe ich es mir im Prinzip selber beigebracht. Wikifolio habe ich irgendwo mal vorgeschlagen bekommen, fand es sofort ein super cooles Prinzip und ja, habe mich genauer informiert und dann einfach mal gestartet.
Ja. Ja, irgendwann muss man mal loslegen. Als ich deinen Namen eingegeben habe, bin ich relativ schnell auf dein LinkedIn-Profil gekommen. Du postest ab und zu mal, da war so ein Bild in einem Steinfeld. Gehst du gerne bergwandern?
Ja, das Bild war am Meer in Kanada. Ich war auf Weltreise.
Ah, noch besser.
Beziehungsweise ich habe fünf Länder besichtigt. Der Großteil war in Kanada. Und ja, das Bild hat jetzt nichts speziell mit Börse oder Ähnlichem zu tun. Ich fand es einfach ein cooles Bild und genau, auf LinkedIn poste ich mein Börsenwissen mit dem Ansatz des defensiven Investierens und versuche damit eben eine Kommunikation aufzubauen zu meinen Investoren oder zu allen Interessierten.
Okay, steigen wir ein. Performance seit 2023, 56%, 18% im Jahr. Wie ist denn deine Wikifolio-Strategie? Ich meine, es lässt sich ja schon aus dem Namen wahrscheinlich ableiten.
Also absolut defensiv. Ich bin kein Fan davon, gar keine Risiken einzugehen, aber ich halte die großen Risiken so gering wie möglich. Ich versuche ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen mit Aktien, die realistischerweise kaum Risiken haben. Man kann nicht alles ausschließen, aber es gibt eben Aktien, die haben große Risiken allein schon von der Bewertung. Das heißt, ich versuche günstig Aktien zu kaufen und dann eben auch auf das Geschäftsmodell zu schauen. Ein Geschäftsmodell, das zukunftsträchtig ist und ja, einen sogenannten Burggraben hat, also wenig Risiken durch zunehmende Konkurrenz bekommen kann.
Heißt das, du würdest jetzt keine Nvidia kaufen? Hat zwar einen Burggraben, Zukunftsmodell ist auch geschäftsfähig, aber die Bewertung ist halt mondraketenhaft.
Ja, kann man so sagen. Also Nvidia tue ich mir schwer einzuschätzen, weil das ist ein Geschäftsmodell, wo ich nicht in der Tiefe verstehen kann, aber die Bewertung scheint schon extrem teuer zu sein, ja.
Ja gut, schauen wir uns dein Portfolio an. 16 Aktien, 80% in Aktien und dann 17 in ETF und ein bisschen Cash hast du auch. Ja, du hast Aktien drin, wie zum Beispiel Shell, Amazon oder Berkshire Hathaway. Also kurz vor dem Rückzug von der Spitze von Berkshire Hathaway zum Jahresende sorgt ja der Star-Investor schlechthin, Warren Buffett, nochmal für Aufsehen. Das von Buffett geführte Konglomerat stieg jetzt im dritten Quartal bei der Google-Mutter Alphabet ein. Hältst du an Berkshire Hathaway fest, auch wenn Warren Buffett in Ruhestand geht?
Ja, definitiv. Also Warren Buffett ist für mich, was das Investieren angeht, ein sehr, sehr großes Vorbild und ich halte sehr viel von ihm. Aber auch ohne ihn wird das Unternehmen definitiv weiter seinen Weg gehen. Ich bin immer ein großer Fan davon, in Strukturen zu denken. Ich schaue mir nicht einzelne Ereignisse an in der Weltwirtschaft, sondern Strukturen. Und Warren Buffett hat in Berkshire Hathaway eine Struktur aufgebaut, wo die Mitarbeiter maximale Effizienz und großen Shareholder Return erwirtschaften können. Und das wird auch in Zukunft so weitergehen. Und Berkshire Hathaway ist für mich auch so ein Inbegriff von Sicherheit und Stabilität. Das ist auch die Ursache, dass Warren Buffett ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch ist. Und dementsprechend hat er Berkshire Hathaway auch aufgebaut. Man sieht, in was er investiert. Er investiert in Coca-Cola, in Apple, in Eisenbahnen, in Versicherungen. Das sind alles enorm stabile Unternehmen. Und die Gesamtstruktur, also beispielsweise, dass der Float im Versicherungsgeschäft investiert wird in wiederum defensive Unternehmen, das ergibt alles Sinn. Also er investiert defensiv mit wenig Risiken und hebelt das durch das Versicherungsgeschäft. Und dementsprechend wird der Weg von Berkshire Hathaway dementsprechend weitergehen.
Ja, gucken wir weiter in dein Wikifolio rein. Zum Beispiel auch drin BAE Systems, dann Fortis oder Protector. Forthinkrig, also ein norwegisches Versicherungsunternehmen im Prinzip für Sachversicherungen. Kennt man nicht bei uns, klar, ist B2B und läuft über Makler.
Ja, also Protector Forsikring ist ein Unternehmen, wo ich eine sehr große Überzeugung drin habe. Man muss aber sagen, die Bewertung ist schon deutlich gestiegen. Am Anfang, als ich das Wikifolio aufgelegt habe, war Protector Forsikring meine größte Position. Das Unternehmen ist extrem auf Effizienz getrimmt. Sie haben eine sehr niedrige Kostenstruktur und dementsprechend, wenn sie dann, also man muss wissen, sie haben hauptsächlich Versicherungen für gewerbliche, aber vor allem auch für staatliche Kunden, also Gemeinden oder Landkreise und so weiter. Und bei den Ausschreibungen sind sie einfach fast immer die günstigsten, weil die Mitarbeiter verzichten eben auf teure Bonis wie Firmenwagen und so weiter. Und die Mitarbeiter haben aber im Gegenzug eine hohe Beteiligung am Unternehmen, also Mitarbeiterbeteiligung. Und man sieht, die Aktie ist extrem stark gestiegen. Am Ende haben auch die Mitarbeiter sehr stark davon profitiert. Aber nur die operativen Kosten, die sind sehr, sehr gering. Und Protector Forsikring hat sich auch stark spezialisiert auf einige wenige Bereiche. Man sieht zum Beispiel, die Allianz ist ein Allrounder. Aber Protector Forsikring spezialisiert sich wirklich auf die Kernbereiche, wo sie viel Geld verdienen können.
Spannende Geschichte. Vor allem das mit dem Verzichten, dafür die Mitarbeiter belohnen. Und dann ist ja jeder auch natürlich bemüht, die Kosten niedrig zu halten, weil wenn viele Kosten entstehen, dann kriege ich ja weniger von meinen Anteilen. Wir schauen weiter rein. Wise Nippon ist drin, Sanso Holding, kommen wir zu Brookfield. Also ist eigentlich ein großer Vermögensverwalter von Real Assets.
No. Also Brookfield ist ein sehr komplexes Geschäftsmodell. Das kann man wahrscheinlich in der kurzen Zeit nicht genau erklären, aber kurz runtergebrochen, sie sind ein Private Equity Investor. Sie sammeln Geld von großen institutionellen Investoren ein, also beispielsweise von Versicherungen, von Staaten und so weiter, investieren das Geld mit ihrer Expertise in sogenannte Real Assets. Das bedeutet in Sachwerte wie Infrastruktur, wie Immobilien, wie Rechenzentren und so weiter. Eigentlich alles, was Rendite gibt und das auch global, und bekommen dann von ihren Investoren eine Gebühr und eine Gewinnprovision. Und so verdienen sie einerseits das Geld, andererseits investieren sie ihr eigenes Geld und das können sie einfach extrem effizient. Und sie sind da einer der größten. Man muss sich vorstellen, Brookfield verwaltet $1 Billion. Also nicht die amerikanische Billion, sondern 1 Billion Dollar. Und dadurch haben sie kaum Konkurrenz bei großen Asset-Verkäufen. Sie sind einfach der Einzige, der das bezahlen kann. Und sie haben noch 2-3 Konkurrenten, aber das war es dann auch. Und dadurch haben sie in den letzten 20 Jahren satte 19% pro Jahr erzielt. Und das ist ein Wahnsinns-Return. Und ich sehe nichts, warum das abnehmen sollte.
Ja, Tickets werden eh immer größer.
Vielleicht noch eine Ergänzung. Also die großen Hebel bei Brookfield sind der Private Equity. Das nimmt offensichtlich Fahrt auf im Moment, das ist in aller Munde. Und der andere Hebel ist die Inflation und die sehe ich auch deutlich, die sollte sich auch deutlich beschleunigen, vor allem vorangetrieben von den Amerikanern, von Donald Trump, die Geldabwertung einfach deutlich vorantreibt.
Nächste Aktie in deinem Wikifolio, Mobrook SA, das ist ein polnisches Unternehmen, hauptsächlich in der Abfallwirtschaft und in der Verarbeitung tätig, also spezialisiert auf Behandlungen von gefährlichen und nicht gefährlichen Industrieabfällen. Ist das sowas wie in Deutschland Veolia?
Ehrlicherweise muss ich sagen, Veolia kenne ich nicht. Man kann es vergleichen mit Waste Management in den USA. Einfach ein Müllunternehmen, ja, so einfach runtergebrochen. Klingt langweilig, aber das Langweilige führt eben dazu, dass es extrem günstig an der Börse gehandelt wird. Und das ist ein Unternehmen mit einem sehr, sehr großen Burggraben. Weil angenommen, in meiner Gemeinde ist ein Müllunternehmen, zum Beispiel Mobrook, die Gemeinde wird niemals zulassen, dass ein zweites Müllunternehmen als Konkurrent auftritt, weil die Bevölkerung will das nicht. Das heißt, die Deponien oder die Standorte, die sie haben, die sind konkurrenzlos. Also sie haben die Lizenzen und es werden keine neuen Lizenzen ausgegeben. Dazu kommt der regulatorische Druck. In der EU und auch zunehmend in Polen wird einfach vorgeschrieben, dass der Müll ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Speziell eben dieser chemikalische Müll und pharmazeutische Müll. Und dann bekommt Mobrook immer mehr Aufträge. Sie haben eine sehr hohe Preissetzungsmacht, sind immer ausgelastet. Und in den letzten 2-3 Jahren hatten sie noch einige Treiber, die den Gewinn künstlich gedrückt haben, also Investitionen in Modernisierung. Dann sind die Standorte teilweise stillgestanden, weil sie eben Modernisierung durchgeführt haben. Und das sollte sich in den nächsten Jahren auflösen und die Kapazität sollte sich deutlich erhöhen. Und dementsprechend erwarte ich da große Wachstumstreiber bei Mobrook.
Ja, klingt logisch. Macht durchaus Sinn. Jetzt hast du noch um die 17% an ETFs in deinem Wikifolio. Stell uns doch mal deine 2 ETFs vor. Was hast du da drin? Also rein genau. vom Namen her kann man sie ohne nachzuschauen nicht wirklich interpretieren. MUAM, MSCI, Japan. Gut, ich habe nachgeguckt. Stell doch mal vor.
Ja, genau. Also der zweite ETF mit 4,8% ist einfach ein breiter ETF auf die japanische Wirtschaft oder japanische Unternehmen. Da tue ich mich schwer, einzelne Unternehmen rauszusuchen, aber ich will auf gar keinen Fall diesen Markt weglassen. Ich war dieses Jahr in Japan und muss echt sagen, ich bin auch in die Tiefe in die Wirtschaft, also in der Wirtschaft habe ich mich wirklich in der Tiefe auch beschäftigt und finde den Markt mehr als spannend. Ich will ihn eigentlich gern höher gewichten, aber ich tue mir schwer, einzelne Unternehmen zu finden. Das kommt vielleicht noch in Zukunft. Der zweite ETF mit 12,4%, das ist ein kurzlaufender ETF auf Staatsanleihen, beziehungsweise kurzlaufende Anleihen im Investment Grade Rating. Und das ist eigentlich sozusagen ein Ersatz für, das ist ein Zinsprodukt. Ohne Schwankungen oder mit ganz minimalen Schwankungen, das ist meine Cash Reserve. Also kurzlaufende Staatsanleihen, das müssten wir auch in der Tiefe besprechen, haben die niedrigsten Risiken und bieten sich super an als Cash-Ersatz.
Ja, das können wir in einer der nächsten Interviews tun, ist quasi dein Cash-Parkplatz.
Genau, richtig, ja. Dass ich das Cash, das ich parke, ich bin nicht immer 100% investiert und das Cash, das ich parke, soll ja auch irgendwie Rendite erwirtschaften. Mit dem ETF komme ich ganz grob auf 3% pro Jahr.
Dominik, ich danke dir. Weiterhin viel Erfolg in deinem Wikifolio. Top.
Vielen Dank.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.